ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Bluthunde jagen dich und wollen dich in Stücke reißen.
Zu jedem Textzeile macht bei dir Ping, Pong. Neues Bild, ist das toll.
Ist er schon, der Verheit.
Sie schnallt, sie schnarrt, sie knurrt manchmal.
Du singst die Zeile mit und weißt genau, jetzt kommt ein Juppida, Juppidu, Juppidu.
Ich höre das Ding über 40 Jahre schon.
Juppida, Juppidu, Juppidi.
Bloß nicht den Bogen überspannen,
ja.
Hier, gell?
Ich glaube auch, dass sie eine Aufschrift auf dem Kühlschrankmagneten zu einem tollen Text umformulieren könnte.
Ich bin Katharina Heinius. Hallo. Endlich ist es soweit. Das Album wurde in den letzten Monaten vielfach von euch gewünscht. Kate Bush, Hounds of Love, ist heute unser Meilenstein. Eike Brunhöber hat uns zum Beispiel an meilenstein@swr.de geschrieben. Wie wäre es, wenn ihr euch Hounds of Love von Kate Bush widmen würdet? Kate Bush hat ja viele Musikerkolleginnen und Kollegen inspiriert. Und was ist sympathischer als eine Frau, die von ihren Fans vergöttert und idealisiert wird, der aber genau das unheimlich ist und die bloß kein Star sein will und sich deshalb stark ins Private zurückzieht? Tanja Reuter schreibt, Hounds of Love war ein riesiger kommerzieller Erfolg, obwohl alles andere als kommerzielle Musik enthaltend. Kate Bush auf ihrem Höhepunkt als zauberhafte Musiknixe, der Welt entrückt, zerbrechlich, fragil, mystisch. Und Arne Gimm zitiert den New Musical Express, die von Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour entdeckte Kate Bush ist die ungewöhnlichste Solokünstlerin, die England jemals hervorgebracht hat. Sie bürstet eigentlich alles gegen den Strich, was im Popgeschäft eigentlich üblich ist. Jörn Kneiding, Volker Dickerhoff, Klaus Frohoff, Jürgen Schons aus Rösrath, Michael Naaten aus Hannover, Andreas Peinowski, Thomas Biel aus Bremen und Jan Köpler aus Jena haben uns geschrieben. Und Jan schreibt, diese Folge wünsche ich mir, sie ist überfällig. So sehen wir das auch. Danke auch mal an dieser Stelle, dass ihr uns immer so fleißig schreibt an meilenstein@swr.de. Das freut uns wirklich sehr. Fleißig geschrieben, getextet, komponiert, im Studio gesessen und mit Synthesizern rumgefriemelt, das hat Kate Bush für dieses Album Hounds of Love in jedem Fall. Im September 1985 ist das Album erschienen und das muss man an dieser Stelle dazu sagen, für Langspielplatte konzipiert. Es ist ein sehr fantasievolles, sehr existenzielles Album. Es geht um Liebe, um Tod, um Glaube, menschlicher Wille und die Kraft der Natur. Sehr komplex, aber Kate hat es uns versucht, ein bisschen einfacher zu machen. Sie hat die beiden Seiten der Platte thematisch aufgeteilt. Es gibt die A-Seite. Hier sind alle Singles zu finden, alle Hits, die auch im Radio gelaufen sind, wie der Titelsong Hounds of Love. Oder auch der größte Hit vom Album, Running Up That Hill. 2022 ist er nochmal so richtig durch die Decke gegangen, dank der Serie Stranger Things. Running Up That Hill, A Deal With God, sollte der Titel eigentlich heißen. Ein anderer Deal mit Gott wäre es, wenn wir es einfach regnen lassen könnten. Um eine Regenmaschine geht es in Cloudbusting. Und wenn wir schon bei Wolken, Gott und alles Überirdischem sind, dann darf da natürlich The Big Sky nicht fehlen. The Big Sky, Running Up That Hill, Hounds of Love und Cloudbusting, alle Singles, alle Songs von der A-Seite. Auf der B-Seite, und das war Kate ganz besonders wichtig, ist eine zusammenhängende und in sich abgeschlossene Geschichte, eine Suite drauf. The Ninth Wave mit 26 Minuten, bestehend aus 7 Songs, auch ein echter Hinhörer. Here is Hello Earth. Hello Earth, wir sagen Hello Kate und sprechen in der kommenden Stunde über diese faszinierende, außergewöhnliche Künstlerin, die nicht immer so den normalen, den gängigen Weg geht, die gern experimentiert, ihrem Gefühl folgt und ganz genau weiß, was sie ausdrücken möchte. Wir sprechen Aber nicht nur über Musik, sondern auch über Kunst, Theater, Tanz und Film. All das gehört auch zu Kate Bush und natürlich auch ihr eigenes für dieses Album eingerichtete Tonstudio. Ganz gemütlich auf dem Hof ihrer Eltern auf dem Land südöstlich von London, zusammen mit ihren beiden älteren Brüdern, die auch mitgespielt und mitgeholfen haben, all diese wunderbaren typischen Kate Bush-Klänge zu erschaffen. Mit mir heute hier im Studio sind aus der SWR1 Musikredaktion Stefan Fahrich und Dave Jörg. Hallo ihr zwei.
Hey. Hi.
Wir sind im Jahr 1985. Boris Becker gewinnt als jüngster Spieler aller Zeiten mit 17 Wimbledon. Nintendo bringt das Entertainment System auf den Markt. Eine Spielkonsole zum ersten Mal mit dem typischen Nintendo-Steuerungskreuz. Microsoft legt nach mit Windows 1.0. Das Internet steckt noch in den Kinderschuhen, aber Domainnamen wie .com, .net und Org werden zum ersten Mal vergeben. Musikalisch sind die deutschen Singlecharts im Sommer 1985 auch sehr weiblich geprägt. Tina Turner ist da ganz vorn mit dabei mit We Don't Need Another Hero. Dave hat schon Luftschlagzeug gespielt hier im Studio, dicht gefolgt von Sandra mit Maria Magdalena. Und eine Popgröße aus den 80ern macht das Trio komplett, Madonna mit Into the Groove. Da passt doch Kate Bush ganz hervorragend mit rein, die mit Hounds of Love die 80er Popwelt doch ordentlich umgewirbelt hat. Stefan, Hounds of Love ist ja das 5. Studioalbum von Kate Bush. Erzähl uns die Vorgeschichte.
Wo fange ich an? Bei Adam und Eva? Nein.
Bei Kate hoffentlich.
Bei Kate, ja. Und ein bisschen bei ihrer Kindheit. Sie wuchs ja zusammen mit ihren älteren Brüdern, mit John und Paddy, in einem über 350 Jahre alten ehemaligen Bauernhaus in East Wickham bei Welling auf. Wir haben uns das beide mal angeguckt. Ja. Es klingt so nach totalem Land, aber es ist im Prinzip so ein Bauernhof, der in einem Wohnort drin liegt, aber abgeschlossen
ein
ist.
Ein schöner Drei-Seiten-Hof, ja. Vorne aber viel grün, also von der Straße
mit
aus kann
Mauern,
man nicht
mit
so
Mauern,
viel sehen.
Mit hohem Mauernzaun. Ja. Ist er, also wenn du drin bist, ist es eine Idylle, aber wenn du rausgehst, bist du eigentlich auf, aber da wuchs sie auf.
Und es ist nicht so furchtbar weit von London.
Nein, ist es nicht. Und ich zahle jetzt gerne noch einen Euro in die Phrasenkasse. Das Künstliche wurde ihr quasi in die Wiege gelegt, muss man sagen, bei dieser Familie. Ihre Mutter, eigentlich Krankenschwester, hat aber nebenher auch ein bisschen getanzt. Ihr Vater, Arzt, der spielte Klavier. Und dann kamen ihre Brüder natürlich, Paddy, der hat Instrumente gebaut und auch ganz viele traditionelle, aber auch exotische Instrumente gespielt. Und ihr zweiter Bruder, John, der war Dichter, versuchte sich als Dichter und war vor allen Dingen Fotograf. Wichtig für das Album, denn da war er auch tätig als Fotograf.
Das dürfen wir schon sagen. Er hat ja, das Albumcover fotografiert.
Das Albumcover fotografiert, ganz genau. Und all die ganze Familie, das war so ein Familienunternehmen. Bush, Kate lernte früh Klavier, Geige, fängt, und das ist erstaunlich, das mit 11 fängt sie an, Songs zu schreiben. Also nicht am Klavier, sondern sie schreibt Songs. Und mit 13 nimmt sie auch ihre ersten eigenen Demos auf. Eins dieser Demos, das gelangt über einen Freund ihres Bruders zum Pink Floyd-Gitarristen David Gilmour. Die Band Pink Floyd hat ein bisschen Leerlauf nach Dark Side of the Moon, nach diesem Riesenerfolg. Können sich alle ein bisschen was gönnen und wollen das auch tun. Er ist im Jahr 74 gerade so auf der Suche nach Nachwuchstalenten und stößt halt eben auf Kate Bush. Er findet die Demos, übrigens soll, nach seiner Aussage, soll sie 50 bis 60 Songs schon geschrieben haben zu der Zeit. Ein Wahnsinn. Und er findet die gut, nimmt 3 Songs davon und sagt, okay, pass auf, zahle ich dir, wir gehen ins Studio und ich nehme die auf komplett und vermittelt ihr dann sogar gleichzeitig einen Plattendeal. Unter diesen Songs ist unter anderem The Man with the Child in His Eyes. Alle 3 Songs sind dann auch auf ihrem Debütalbum drauf. Wahnsinn, sie ist 13 und dann... Man kann es kaum fassen, was da für eine Entwicklung ist. Für die Plattenfirma ist sie natürlich noch ein bisschen jung und das ist die EMI. Sie sagen, okay, das ist unser Langzeitprojekt. Also die bauen wir ganz langsam auf. Sie kriegt einen Vorschuss, 3.000 Pfund unter anderem. Den nutzt sie Tanzunterricht, Schauspiel, Pantomime. Sie ist da Gesangsunterricht. Sie ist da vielseitig begabt und auch vielseitig interessiert. Zeigt auch schon, da werden wir nachher noch drüber reden, wie sie ihren Kunstbegriff definiert. Der ist nämlich nicht nur Musik machen, sondern der ist viel, viel größer und umfasst viel mehr ganzheitlich, viel mehr künstlerische Aspekte. Tanzlehrer ist übrigens in London Lindsay Camp. Der hat auch schon mit David Bowie zusammengearbeitet, den er eigentlich tänzerisch, glaube ich, sehr unbedarft hielt. Aber er hat ihm dann doch ein bisschen Tanzen beigebracht, weil er ist ein Vertreter des Ausdruckstanzes. Also seine Prämisse ist immer, das Gefühl von innen muss nach außen im Tanz kommen und das muss im Tanz zeigen. Kate Bush kommt zu ihm, er beschreibt sie als besessen, tanzbesessen. Sie ist schüchtern, sie ist nicht immer im Vordergrund, aber sie versucht alles mitzunehmen, was sie bekommen kann. Irgendwann taucht sie dann nicht mehr im Unterricht auf. Die Geschichte finde ich sehr schön, weil 1979 liegt plötzlich bei Lindsay Camp ein Album vor der Tür, nämlich The Kick Inside. Ihr erstes Album, was sie ihm auf die Treppe legt, und dann eine schöne Danksagung von Kate. Vielen Dank für den Tanzunterricht, du warst fantastisch. Und das Schöne ist, 1978, da taucht sie dann zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf. Ich erinnere mich noch an die Sendung Bios Bahnhof, also nicht an die Sendung mit Kate Bush, aber an die Sendung selber, Bios Bahnhof, mit Alfred Biolek. Und da singt sie Wuthering Heights. Und Bio, der erkennt sofort das Potenzial von Kate.
Kate, you are great. Das reimt sich sogar. Meine Damen und Herren, ist das ein Talent? Und in 10 Jahren, vielleicht schon in 5, vielleicht schon in 2, wird sie in New York auftreten, in der Carnegie Hall, vielleicht im Madison Square Garden. 15.000 Leute werden toben. Dann wird sie sagen, alle werden ruhig. Und sie wird sagen, vergessen Sie nicht, den Anfang habe ich gemacht im Depot der Köln-Frechen Benzelrater Eisenbahn.
Typisch Bio. Und mit dem Talent hatte Biolek natürlich recht, allerdings nicht mit den Auftritten in den USA. 1979 geht Kate auf ihre erste große Tour, The Tour of Life. Unglaubliches Bühnenspektakel, Tanz, Zauberer, Theater. Ich glaube, sie wechselt 30 Mal ihr Kostüm, ihr Outfit. Und niemand ahnt, dass das ihre letzte Tour sein wird für die nächsten 35 Jahre. Gründe sind vielfältig. Auf der einen Seite hatte sie wohl Flugangst. Ihr war das auch zu viel. Sie hat auch gemerkt, live ist nicht mein Ding. Mein Ding ist doch lieber für mich selbstbestimmt im Studio arbeiten. Da kann ich mich besser entwickeln. Außerdem starb bei der ersten Show ein Bühnentechniker. Das scheint sie auch emotional sehr mitgenommen zu haben.
Aber sie hat für die Show eigentlich was sehr Essentielles für viele, ich sag mal, 80er Pop-Mädels.
Sie hat für die Shows das Headset erfunden. Also das kabellose Mikrofon, das man so auf den Kopf schnallt und dann vor dem Mund hat. Sie wollte tanzen und hat gesagt, Mann, mit dem Mikrofon in der Hand kann ich nicht tanzen. Ich brauche die Hand frei, ich mache viel rum, ich mache Pantomime. Brauche ich nicht, bitte macht mir das irgendwie. Und dann hat ein Techniker aus einem Kleiderbügel und einem Funkmikrofon das erste Headset gebaut. Heute Standard, muss man sagen. Eine Riesenerfindung.
Das hätte Madonna ohne das Headset gemacht bei ihrem
Die ganzen 90er Boy- und Girl-Bands.
Also bei ihrem dritten Album Never Forever ist Kate schlussendlich zum ersten Mal Mitproduzentin. Sie arbeitet dort auch, und das ist wichtig natürlich für Hounds of Love, zum ersten Mal mit Drumcomputern und Synthesizern. Vor allen Dingen dem Sample Synthesizer Fairlight, da werden wir ganz intensiv noch drauf eingehen müssen. Also bis Hounds of Love hat sie viel, viel, viel am Klavier komponiert, später Hounds of Love viel mit dem Fairlight Synthesizer, was auch den Sound ausmacht, aber da werden wir auch nochmal nachher direkt einen Blick drauf werfen, wie das funktioniert hat.
Sie hat sich ja auch eine Pause gegönnt vor dieser Produktion, muss man sagen, und hat dann entschieden, dass sie, um diese ganzen Sounds kreieren zu können, sich ein eigenes Tonstudio einrichtet, auf der Farm ihrer Eltern.
Also Kate zieht erstmal von London in ein neues Landhaus in der Nähe von Seven Oaks in Kent. Und da richtet sie sich so einen Songwriting-Raum ein. Klavier, den Fairlight hat sie dabei, ein 8-Spur-Tonbandgerät und beginnt da mit den Aufnahmen zu Running Up That Hill. Und 84 zieht sie ihre Konsequenzen, sie will das allein durchziehen und richtet sich dann ein richtig professionelles Studio zu Hause in einer Scheune auf der Farm ihrer Eltern ein. Und da fängt sie dann konkret an, auch an Hounds of Love zu arbeiten, an einem ganzen Album. Und dann dauert es 2 Jahre, bis dieses bahnbrechende Werk fertig ist. Am 16. September 1985 erscheint Hounds of Love.
Ist ja auch schwierig, da einen Schlusspunkt zu finden, auf jeden Fall, wenn man in so einer Produktionsrinne steckt. Sie hat es geschafft und wir haben Hounds of Love dann zu hören bekommen. Dave, warum ist dieses Album für dich ganz persönlich ein Meilenstein?
Ich höre das Ding über 40 Jahre schon und diese Platte fasziniert mich. Ich habe das Gefühl, nie so zu 100% diese Platte zu ergründen, was Kate Bush da in kompletter Eigenregie 85 dann rausgebracht hat. Das hat niemand sonst gemacht zu der Zeit. 3 Jahre lang diese künstlerische Vision verfolgt, in ihrem eigenen Tempo, in ihrer Komfortzone, da auf dem Land bei ihren Eltern. Die Songs of Hounds of Love sind in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Elton John hat mal gesagt, Kate Bush hat noch nie einen normalen Song aufgenommen und er hat es als Kompliment gemeint, aus großer Bewunderung heraus. Wie sie das geschrieben hat, wie sie das komponiert hat, der Gesang von Kate Bush ist sowieso einzigartig, reden wir noch drüber. Die Produktion ist völlig irre zu der Zeit. Detailbesessen bis zum geht nicht mehr und die emotionale Tiefe, die hat mich immer umgehauen davon. Die Intelligenz all der Dinge, die in den Songs und um die Songs herum erdacht sind und persönlich von ihr einfließen, also diese Platte fordert mich schon über 40 Jahre und sie berührt mich ganz tief und deshalb ein Meilenstein, ganz klar.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Den Meilensteine-Podcast gibt's auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Wir steigen ein ins Album. Der erste Song von Seite A ist Running Up That Hill. Ganz zart fängt das Album an. Running Up That Hill ist der erste Song, den Kate Bush für Hounds of Love geschrieben hat, an nur einem einzigen Abend. Es gibt noch einen kleinen Zusatz im Titel, A Deal with God. Stefan, das sollte eigentlich der Titel vom Song werden, passt ja auch thematisch viel besser eigentlich. Es geht tatsächlich um einen Deal mit Gott.
Ja, und es geht auch um viel Liebe und am besten erklärt uns das Kate mal selber, um was es genau geht.
It's very much about love and the power of love. And the frustration of misunderstanding within relationships. And that if a man could become a woman and a woman a man within their relationship, that perhaps they'd understand a bit more about each other.
Ja, es geht also um Liebe, um die Kraft der Liebe, um die Frustration in Beziehungen, dass man sich nicht immer versteht. Das hat Kate in diesem BBC-Interview aus dem Jahr 85 erklärt.
Und einfach mal die Rollen zu tauschen.
Ja, und wenn jetzt in der Beziehung eben, sagt sie, der Mann mal die Frau werden könnte und die Frau der Mann, dann würde sich vielleicht einiges, könnte man sich vielleicht besser verstehen, weil man die Positionen des anderen einfach besser versteht. Und dann kommt halt Gott ins Spiel und der Deal mit dem Schöpfer, dass er es hinbekommt, dass man die Rollen tauschen kann. Eigentlich wäre es klassischerweise, kennen wir es ja als der Pakt mit dem Teufel. Da hat Kate auch kurz drüber nachgedacht, ob es der Pakt mit dem Teufel sein soll, dass man die Transgender-Rollen einnimmt. Aber er dachte, es ist halt Kate Bush. Und er sagte, nein, was soll das? Natürlich Gott. Ja, Gott soll diesen Deal beschließen und dann können wir die Rollen tauschen. Mann und Frau haben so die Möglichkeit, dank dieses Deals ihre Perspektiven zu wechseln, um sich besser zu verstehen. Übrigens ein Gedanke, den auch Prince auf seinem 87er-Album Sign of the Times aufnimmt. If I was your girlfriend, beschreibt dieselbe Situation ein bisschen später, die Situation des Rollenwechsels, um einfach die andere Perspektive einnehmen zu können.
Das war sehr subtil eingeflochten,
ja,
Stefan.
Wir müssen dazu sagen, Stefan, für alle, die uns vielleicht erst angefangen haben zu hören, Stefan ist unser Prince-Experte in der Redaktion.
Ja, aber da kann ich ja nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Hallo? Ursprünglich, und das hatte Katharina schon gesagt, sollte der Song nur Deal with God heißen. Und da bekam die Plattenfirma aber kalte Füße, weil der Titel, sagten sie, der geht gar nicht so in traditionell katholischen Ländern, Spanien, Italien, Südamerika. Also da darf Gott, das können wir so den Leuten nicht verkaufen, das darf im Titel nicht vorkommen. Eigentlich wäre es ein typischer Kate-Move gewesen zu sein, doch. Wir machen das nur so, sonst machen wir das nicht. Aber sie hat sich in dem Fall ausnahmsweise mal für einen Kompromiss entschieden und hat gesagt, ja, wir nennen das Ding Running Up That Hill, Klammer auf, Deal with God, Klammer zu, so hatten beide Seiten, weil das Projekt war auch wichtig, muss man sagen, weil die Vorläuferscheibe ist einfach nicht gut gelaufen und sie ist ja auch Geschäftsfrau, sie hat ja auch eine eigene Produktionsfirma dann gegründet mit der Familie zusammen, mhm, einen eigenen Verlag, sie wusste schon, um was es geht und da hat sie gesagt, okay, dann wollen wir mal zum Start dieser neuen Ära da auch mal einen Kompromiss eingehen.
Ich finde das total spannend, weil der Song ist ja 2022, wie Katharina, du gesagt hast, ist durch die Serie Stranger Things in der vierten Staffel am Ende nochmal sehr populär geworden, ist dadurch erst nur Nummer 1 geworden und dadurch hat sich diese Transgender-Idee in der neuen Lesart noch viel stärker ausgebreitet. Ich meine, die schwulen Lesben und Trans-People, die haben immer schon auf Kate Bush geguckt, weil die einfach so anders war, weil die abgefahren war durch ihre andere Sensibilität, aber heute lesen viele Leute in diese Idee dieser Geschlechter-Switches bei Running Up That Hill sehr viel rein in Richtung das binäre Modell von Geschlechtern aufzubrechen. Das ist ganz klar, also eine junge Generation guckt da viel mehr drauf. Deshalb ist es, glaube ich, auch nicht der einzige, aber auch ein Grund, warum es so erfolgreich war. Für mich hat immer im Vordergrund gestanden die Idee, dass sich da zwei Liebende seelisch wie körperlich komplett aufeinander einlassen. Mhm. Ne? So dieser ganz tiefe, auch sinnliche und körperliche Wunsch, den anderen komplett zu erfahren. Und das drückt sich musikalisch auch in diesem wirklich super geilen Höhepunkt im Song auf. Dieses Come on, Angel, come on, darling. Let's exchange the experience. Und dann hat der Drummer auch mit den Drums einen Höhepunkt. Absoluter Gänsehautmoment für mich. Ganz, ganz, ganz stark.
Das ist ja sowieso etwas, was sie auf dem Album total elegant macht. Eine Form des theatralischen Komponierens. Also sie bricht ja die Songstrukturen auf, das hat Elton John schon gesagt. Ja,
nichts an der ist normal.
Und es ist ja auch in der Komposition so, dass sie hat oft ja diese Flächen, die unten drunter wabern und dann kommt sie und strukturiert den Song eigentlich nur mit ihrem Gesang, mit Gesangsmelodien und hat dann natürlich es auch in der Hand, dann Höhepunkte zu schaffen oder theatralische Wendungen, wie du es eben beschrieben hast. Ein Instrument, das für sie da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil genau mit diesem Instrument kann sie ja diese Flächen oder so Höhepunkte oder auch kleine Melodiechen mit einstreuen. Das ist der Fairlight. Stefan hat ihn vorhin schon angesprochen. Dave, Hounds of Love ist ja das fünfte Album von Kate Bush. Es ist aber schon das dritte, das sie mit dem Fairlight CMI produziert hat oder auf dem es auftaucht, diesen digitalen Synthesizer eben verwendet. Und Kate Bush hat ihn bereits in Babushka verwendet, 1980. Und zwar dieses Glas, was hier zerspringt. Babushka, 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 ja, ja. Babushka, Babushka. Dieses zerbrechende Glas, das ist ein Sample, das mit dem Fairlight in den Song rein produziert wurde. Hier für Running Up That Hill hat sie aber deutlich komplexer gearbeitet mit dem Fairlight, Dave.
Ja, Kate Bush ist in ihrer Arbeit mit Peter Gabriel draufgekommen. Der war der Erste und Kate Bush hat ja bei Games Without Frontiers auf dem Melt-Album, also auf sogenanntes Melt-Album, auf dem dritten Solo-Album von Peter Gabriel, da schon Kontakt mit gehabt. Und Kate Bush hat dann gesagt, von sowas wie im Fairlight, CMI, da habe ich irgendwie vielleicht mal im Traum gedacht. Für diese Sampling-Technik hat sie Klangtexturen bauen können, Sounddesign mit Geräuschen, ne, eben ganz klassisch bei Babushka, aber auch dann für Hounds of Love eine Kombination von Klängen, die früher unmöglich gewesen wären. Für sie war wirklich das Gerät eine kreative Befreiung. Mit dem Fairlight wird alles Musik. Everything becomes musical, hat sie gesagt. Sie fand ihn fabulous, fabelhaft. Sie hat einen Großteil in der Tat von Hounds of Love auch darauf geschrieben. Über das Farm-Studio haben wir ja schon was gehört. Sie hat aber nicht nur gesampelt, sondern auch die eingebauten Songs.
Gesampelt, wir müssen es vielleicht einmal kurz erklären, was es ist. Also wir haben Geräusche, die man auf die Tasten drauflegt und aber der Fairlight
modelliert die dann auf einer Tonleiter im Prinzip.
Genau, der Fairlight übersetzt diese Geräusche auch in Töne, heißt, er macht dann aus diesem Glas tatsächlich ein Ton mit rein, ein G-Glas, dass es in die Tonart mit reinpasst. Und
genau.
Man kann aber dasselbe Glasgeräusch praktisch einen Ton mit auf A ne, das ist ja ein Keyboard, dieser Fairlight, auf A auch abspielen und dann ist das Geräusch einfach ein Ton höher. So, das macht der Fairlight. Nur, dass wir das einmal kurz eingeordnet haben.
Sie hat ja nicht nur diese natürlichen Geräusche in den Computer gepackt und dann auf der Tastatur gespielt, sondern sie hat auch von Presets, von Samplen, die da schon drauf waren, profitiert und die manipuliert. Zum Beispiel diese seltsame Melodie, diesen Sound von Running Up That Hill am Anfang schon, der beruht auf einem Preset und das heißt Tram Slow, also Cello eigentlich soll das heißen und es ist tatsächlich ein Cello. Ich zeige euch mal, wie der Sound dann verändert wurde. Hier ist das Original-Cello. Und dann ein Filter drüber. Dann die Geschwindigkeit manipuliert. Dann Hall-Effekte. Und dann auf der Melodie auf dem Tastatur gespielt. Und übrigens auch diese Synth-Drohne, die man am Anfang und am Ende dieses Songs hört, also dieser Flächensound von Running Up That Hill, ist das gleiche Preset von diesem Cello, nur im Klang des Halls eingefroren. Ich habe immer gedacht, das wäre irgendwie eine Fläche, die sie spielt. Nee, sie hat das auch daher genommen. Und deshalb passt das auch harmonisch total gut zusammen von der Klangfarbe. Und dieses kreative Verändern von Sounds, das hat die Kate Bush total geflasht. Also neue Klangwelten durch ein Fairlight und ihr eben ein Werkzeug gegeben, um die ganzen weirden, komplett verrückten Sachen umzusetzen, die sie halt im Kopf hatte. Deshalb war sie davon so begeistert. Und davon gibt es auf der Platte das ein oder andere Beispiel.
Und wir müssen natürlich sehen, dass sie auf der Platte auch sehr, sehr intensiv Lindrums benutzt.
Ja.
Also was gerade auf Seite A bei diesen Hits zu diesen Tribal Grooves führt, diese dreienden Rhythmen,
also
die da drunter liegen. Lindrums war der Drumcomputer zu der Zeit.
Ja, wobei man dazu auch sagen muss, der Lindrum war, diese Ausgabe war dann neu und der hatte auch auf Samples basiert, also auch auf natürlichen Geräuschen, die man dann als Drum Sounds auf diese Lindrum eingebaut hat. Und da hat ihr der Del Palmer, ihr damaliger musikalischer und privater Partner schon seit Ende der 70er, der hat ihr da geholfen, das Ding zu programmieren. Sie hat immer ihm irgendwas vorgesungen, wie die zu klingen haben. Und er hat es dann programmiert.
Das Musikvideo ist auch echt Kult geworden zu Running Up That Hill. Die ganze Geschichte zwischen Mann und Frau und der Idee des Perspektivwechsels der Geschlechter wird vertanzt. Es gibt eine einstudierte Choreografie, Stefan.
Ja, also das Musikvideo, das zeigt Kate Bush und den Tänzer, helft mir, Michel Hervieux oder ist er Michael Hervieux? Ich konnte es nicht finden. Also die beiden, die tragen ein Video, um es einfach mal optisch darzustellen, was auch sehr, sehr clean, sehr nüchtern, so graue japanische Hakamas nennt man die. Das ist so eine traditionelle japanische Bekleidung.
Ich finde es ganz interessant, weil das ist so eine Mischung aus Hose und Rock. Also sie haben gleichzeitig Rock und Hose an, also Mann und Frau. Ne?
Und es hat auch irgendwie, es ist so geschlechterneutral auch.
Genau.
Es ist sehr grau, es ist sehr clean, es ist geschlechterneutral, schon von der Kleidung her. Und sie greift dabei so auf den zeitgenössischen Tanz zurück. Sie hat ja selber extra dafür nochmal Privatunterricht genommen bei Diane Cray, die so eine amerikanische Tanzlehrerin und Choreografin war, die die Martha Crame-Technik verwendet hat. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, da geht es gerade um diese Bewegung loslassen, wieder herankommen. Das ist so eine Technik, die die hat und die ist ja für den Song, also dieses dauernd Perspektivwechseln enorm wichtig, dieses auch auf den Boden fallen, sich umschlingen. Mhm. Das war diese Technik, die diese Martha Crame gelehrt hat und da hatte sie extra nochmal Unterricht, auch nochmal Ballett selber, was sie vorher noch nicht hatte. Es zeigt auch immer so einen, symbolisiert die Spannung eines Bogens. Also sie kommen rein, sie spannen sich auf, sie ziehen sich wieder zusammen. Und dieses, was da im Video also quasi symbolisiert, getanzt wird, ist ja nachher das Cover der Single selber. Ich habe mich immer gefragt, warum steht die auf der Single mit dem Bogen? Was soll denn das? Und in der Tat hat sie das dann übernommen aus dem Tanz heraus und hat es wörtlich genommen und hat sich mit dem Bogen auf die Single, aufs Cover.
Und bitte bloß nicht den Bogen überspannen hier, gell? Wir verfransen uns jetzt nicht weiter, wir gehen jetzt zurück zum Album und zum Titelsong. Ist auch ein Single-Hit geworden. Hier ist Hounds of Love.
It's in the trees. It's coming.
When I was a child, running in the night, afraid.
Die Hounds of Love, ein Rudel Hunde, das Symbol der Liebe, die dich verfolgen. Dave, was wollen die Hunde? Spielen? Wohl kaum.
Na, vielleicht doch. Also je nachdem, wie es in der Liebe da so zugeht, kann sie auch ein bisschen verspielt sein. Aber die Jagdhunde der Liebe, ich tendiere sogar, es mit Bluthunde der Liebe ein bisschen stärker zu übersetzen. Die sind klar als äußere Bedrohung erstmal im Song inszeniert. Die Bluthunde jagen dich und wollen dich in Stücke reißen. Das ist so die erste Idee, die man da vielleicht kriegt. Aber es ist so aus der Perspektive von einer Person, die nicht nur die Sexualität erstmal als was Bedrohliches ansieht, sondern die Liebe an sich, also auch das Gefühl, der Kampf mit der erwachenden Sinnlichkeit, das hat auf der einen Seite für mich immer so was Pubertäres gehabt, aber es ist auch so ein bisschen englisch, ne? Sex und Sinnlichkeit ist von der konservativen englischen Gesellschaft ja immer früher beiseite geschoben worden. Man ist britisch zugeknöpft, das ist ja auch sprichwörtlich, und das ist irgendwie Teil der kollektiven Kultur, die Kate Bush halt dann doch auch noch geprägt hat, so aufgeschlossen, wie das Elternhaus auch war. Aber es wird schon im Song angedeutet, die Person, um die es geht, die widersetzt sich. Help me, please, take my shoes off and throw them in the lake. Ja? And I'll be two steps on the water. Also sie bittet sogar mit Leidenschaft darum, Schuhe aus und wirf sie in den See, damit ich mich ein bisschen aufs Wasser rauswagen kann. Es ist der Wunsch, aus den Normen auszubrechen. Und wenn das nicht zu Kate Bush passt, dann weiß ich nicht. Aber es ist auch das Überwinden der Angst, wirklich geliebt zu werden und zu lieben. Auch das steckt in Kate Bush drin. Das ist durchaus sie. Die Angst, sich auf Gefühle einzulassen, das ist eins der großen Konfliktthemen auf der Platte, die dann am Ende des Albums auch aufgelöst werden.
Besonders interessant finde ich ja auch den Anfang vom Song.
It's in the trees. It's coming.
It's in the trees, it's coming, ist ein Zitat aus dem britischen Horrorfilm Night of Demon von 1957.
The answer is there. No. Look. It's in the trees. It's coming. The demon! It's coming! No!
Es geht ums Channeln in der Szene. Eine Gruppe von Menschen sitzen an einem runden Tisch, nehmen Kontakt auf mit Personen, Familienmitgliedern, die bereits verstorben sind. Zitate aus Literatur und Film, das macht Kate Bush ja hin und wieder ganz gern. Worum geht's hier? Will sie gleich was Unheimliches mit dem Song in Verbindung bringen?
Ja.
Ja, ich habe ja diese äußere Bedrohung, ne? Die Liebe als äußere Bedrohung ist ganz klar das Gruselelement. Kate Bush hat sich gerne durch Filme inspirieren lassen, neben Büchern. Also bevor sie Wuthering Heights geschrieben hat, hat sie so eine Miniserie über Wuthering Heights, also die Verfilmung von Emily Bronte, gesehen, und das hat sie zum Lied inspiriert, bevor sie das Buch angefangen hat. Und das ist auch so, dass wahrscheinlich hat sie diesen Film irgendwie spät in der Nacht gesehen und hat dann irgendwie eine Assoziation damit. Also ne, es ist Liebe als Gruselelement.
Als Dämon?
Ja, ja, als auf jeden Fall etwas, was dir böse will. Was vor allem der Seele auch böse will. Steckt da
drin. Ich glaube, sie mochte einfach Horror und Grusel. Oh, also das war so
sie ist auch ein Fan.
Vielleicht ihre irische Seele auch. So dieses, das, ich glaube, in dem Fall, sicherlich gibt es dann Zusammenhang, ich glaube, in dem Fall ist es einfach nur Spaß.
Kate Bush hat ja eine sehr wandelbare Stimme, eine sehr außergewöhnliche Stimme. Und Dave, man kann sagen, ihre Stimme ist auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal für sie. Es ist eine Charakterstimme. Sie kann ihre Stimme hervorragend kontrollieren. Das ist wirklich herausragend bei ihr, und sie weiß genau, wie sie ihre Stimme einsetzen muss.
Auf jeden Fall unglaublich. Jemand hat mal geschrieben über sie, sie benutzt ihre Stimmbänder wie ein Stoff, den sie zerrt, bis es nicht mehr geht. Sie hat ja eine irre Range von tief bis hoch, und je nach Thema und Stimmung in den Songlyrics setzt sie auch mal tief und mal hoch ein, je nachdem, um was es geht. Sie moduliert die Stimme großartig, sie macht auch einfach nur Laute, wenn sie statt richtige Worte so yo, 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 yeah, yeah und oder so den Fairlight imitiert, wie du vorhin gesagt hast. Sie singt nicht nur, sie schnalzt, sie schnarrt, sie knurrt manchmal. Auf dem Dreaming-Album macht sie Tierstimmen nach. Also völlig crazy Geschichten. Sie flüstert oder sie schreit, sie streichelt oder lacht auch manchmal, wenn sie singt. Und dann hat sie eben noch diese besondere Klangfarbe in der Stimme. Hier gerade nochmal wollte ich euch zeigen, ein Stück aus Hounds of Love. Also dieses And here I go, ja. Das sauber zu singen, wo sie dann nochmal ein Stück höher geht, ist unheimlich schwer. Und du hörst diese Leidenschaft raus. Und mir ist aufgefallen und dir vorhin, Kathi, auch, dass da so ein hörbarer Raum drauf ist. Und das ist kein Effektgerät, sondern das ist tatsächlich ein Raum, ein reeller Raum. Kate Bush hat ein Neumann-Mikrofon in die Mitte von einem Zimmer gestellt auf der Farm. Steinwände drumrum und auch der Boden aus Stein, der den Schall besonders heftig zurückgeworfen hat und eben auch hart reflektiert, um dem mehr Punch zu geben. Und dann hat sie dem Mixing-Ingenieur, dem Julian Mendelson, hat sie gesagt, leg da mal irgendwie so ein fettes Noise-Gate drauf, weil sie ein großer Fan von dem Gated Reverb von Phil Collins war, also das, was der Toningenieur von Collins, der Hugh Padgham, erfunden hat. Also die Hallfahne dann abschneiden durch so einen fetten Filter. Das gibt so diesen eigentümlichen Effekt, dass das so drüber klingt, so nicht gerade subtiler Effekt, aber das war beabsichtigt. Aber an der Stelle wollte ich zum Gesang nochmal rausheben, achtet mal drauf, wie Kate Bush die Konsonanten ausklingen lässt. Wie hier der Satz, I've always been the coward. Das D lässt sie total zärtlich aushauchen und das ist typisch für sie, wie sie singt. Das liegt natürlich einmal an der Phonetik des britischen Englisch, aber das ist auch so ein bisschen ihre Technik, dass sie sogar in so, wo wir Deutschen sehr, sehr hart aussprechen würden, macht sie noch so eine, sie streichelt die Konsonanten dann noch im Auslaut. Und das ist ganz, ganz typisch für Kate Bushs Gesang. Und das hat mich auch immer fasziniert, wie sie das macht, weil sie einen so umstreichelt.
Das hat sie sich bei David Bowie abgeguckt. der hat das auch schon gemacht in den 70ern. Beeindruckender Song. Hounds of Love und die Jagdhunde haben es ja auch mit aufs Cover geschafft. Wir haben vorhin in der Einleitung kurz schon drüber gesprochen. Die Jagdhunde, das sind Bonnie und Clyde. Das Foto hat ihr Bruder John Carter gemacht. Er hat sie oft fotografiert und überhaupt hatte Kate eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihren beiden älteren Brüdern, Dave.
Ja, das Wort Familienbetrieb ist ja vorhin schon gefallen. Also beide Brüder, der John Carter und der Paddy, haben sich überall kreativ mit eingebracht. Der John Carter Bush hat nicht nur fotografiert, sondern man hört ihn auch auf der Platte. Er spricht da manchmal so Sätze auf vielen Kate Bush Alben später auch. Und Paddy ist auf jeden Fall ein kreativer, nicht nur ein Bruder an ihrer Seite, sondern auch kreativ. Alle schrägen Seiteninstrumente, irgendwelche komischen osteuropäischen Hackbretter, von denen man die Namen nicht aussprechen kann. Stell mir das vor, die sitzen dann irgendwie am Kaffeetisch oder so und hacken dann Sachen aus, die sie dann kreativ umsetzen wollen. Also das war eine extrem emotional enge Zusammenarbeit und sie hat auch dadurch kreative Kontrolle behalten, zum Beispiel bei den Fotografien, ne? Diese Geschichte mit den Nippeln auf den Fotos, das war dann nicht mehr möglich, weil die Familie die Fotos sozusagen selbst inszeniert hat und wenn sie sexy waren, dann hatten sie trotzdem Kontrolle darüber. Es war ein enormes Vertrauen zwischen den Geschwistern.
Finde ich ja total schön, wenn das alles so im Familienkollektiv
funktioniert. Ja, das war, ich habe auch mal gelesen, es war, glaube ich, auch für ihr Wohlbefinden wichtig, die Brüder zu haben. Nicht immer für den kreativen Input, weil auch ihr Vater soll dann, wenn sie dann in der Scheune damals auf Vaters Hof aufgenommen haben, soll ja mal mit dem Pfeifchen rauchen und auch im Studio gesessen haben. Dann haben die alle da zusammengesessen und haben gelauscht, wie sie und Songs aufgenommen hat. Das muss toll
und
gewesen sein.
Und es war ja auch üblich für die Familie, die haben ja auch so Hauskonzerte gemacht, ja, als sie Kinder waren. Das finde ich auch schön. Also dass das so, also dass das sie einfach auch zusammen, ja, dieses Musikerlebnis haben als Familie.
Das kommt von dem Irischen. Von der einen Seite, ja, ist sie ja Irin und da ist das ja ganz normal, dieses Zusammenmusik machen. Ich sehe dieses Bild, dass die Mama mit Kuchen und Keksen und Tee kommt und allen eine schöne Zeit bereitet.
Meine Mama hat immer Marmorkuchen gebacken für die Bandprobe. So, wir sind schon Berge hochgeklettert. Die Jagdhunde haben uns schon verfolgt und jetzt schauen wir mal in den Himmel. Hier ist das Wolkenspiel von The Big Sky.
Down,
Ich sehe schon die Wolken am Himmel vorüberziehen, sich formen zu Hunden, zu Blumen, zu was auch immer man darin sehen möchte. Der Song wirkt so schon fast als eine Art Vorbereitung auf Cloudbusting. Aber dieser Song kommt erst noch. Stefan, besonders hervorzuheben ist hier die Gitarrenarbeit von Alan Murphy.
Ja, bevor ich aber zu Alan Murphy komme, will ich einfach was, weil wir es hatten, ich möchte es einfach mal sagen. Ich finde so brettstark auf dem Album die Backing Vocals. Was die da kreativ in jedem Song ist, ein yeah, yo oder ein yuppie-da, yuppie-du, yuppie-di. Dieses Album lebt so von diesen, du hängst da auch so dran fest, du singst die Zeile mit und weißt du, jetzt kommt dann yuppie-da, yuppie-du, yuppie. Und in welcher Varianz diese Background Vocals dargestellt werden, mit welcher Lust sie an sowas arbeitet. Normalerweise heißt die Background Vocals, ja, da wird eine Harmonie gesungen, aber sie macht da einen eigenen Song draus. Wollte ich nur mal sagen.
Auch sehr rhythmisch.
Das,
also
ja,
fast,
ich finde das fantastisch, ja, was sie mit den Background Vocals macht. Aber wir kommen zu Alan Murphy.
Bitte, Stefan.
Ja, ein klassischer Session Player eigentlich, also Gitarren-Session Player, der in Studios gespielt hat oder für andere Bands gespielt hat. Kommt so ein bisschen aus der britischen Blues-Szene anfänglich, ist dann Jazz-Fusion-Szene gewesen. Leider schon 1989 mit 35 Jahren an AIDS verstorben, an den Folgen von AIDS. Und mit Kate Bush hat er seit 1979 gespielt, auch live hat er sich begleitet. Weitere Referenzen waren Go West, Level 42, Scritti Politti, Mike and the Mechanics, Berlin, mit Hans Zimmer, Trevor Horn hat er gearbeitet, auch mit Chris Rea. Also er war vor allen Dingen gerne gebucht, weil er genau das getan hat, was Kate Bush wollte. Er hat sehr viele sphärische Klänge gespielt. Er hat mitunter auch Akkordfolgen verwendet, die nicht so üblich waren, selbst im Pop. Und deswegen wurde er gern gebucht und deswegen hat ihn auch Kate Bush so geliebt. Weil er selber hat über die Arbeit mit Kate Bush mal gesagt, es war anders, weil es in keiner Weise Blues war. Klar, es war nicht das, was er gelernt hatte. Und in den ersten Tagen haben wir nie etwas gemacht, was ich wirklich konnte. Alles, was ich gemacht habe, war Klang und Textur. Dieses Ausfüllen der Räume. Wenn du eine normale Melodie hast, du hast eine Harmoniefolge, machst eine Melodie, ich sag, ist das Malen nach Zahlen. Aber bei Kate Bush ist das frei. Da werden die Farben auf die Leinwand geschüttet, geworfen, verrührt. Und das ist genau das, was Herr Murphy leisten konnte. Und das hört man auch bei dem Song bei seiner Akkordarbeit. Also ich habe das mal versucht zu isolieren. Am Anfang versucht er, Akkordflächen zu legen.
War so Skyfire-Filmmusik.
Ja, es ist so ein bisschen Skyfire-mäßig. Und dann hinterher geht er in sogenanntes Single Note über. Das heißt, er spielt nur noch einzelne Noten, aber sehr rockig, sehr perkussiv. Und das ist auch so ein Trademark von ihm in der Art, wie er sich spielt. Und dann klingt es so. Auch viel Effekt drauf. Wie so eine Säge.
Wie fast schwindelig. Das ist fast wie so ein Kreis, der sich dreht. Wie so ein, wie nennt man das? So ein
Kreisel.
Kreisel.
Was ist das Solo? Also nur ein kleines Solo, was er spielt. Und das, so zieht sich das durch den Song. Es liegt von der Textur her sehr stark im Song drin.
Liegt sehr stark, stark im Mix, ja.
Weil. Was du natürlich, was Kate hier wieder will, ist dieser Tribal Groove, ist, wie es nach vorne kommt. Es ist eigentlich sehr tanzbar, die Nummer, muss man auch mal sagen. Es ist klar, Viervierteltakt. Und es kommt noch was dazu. Der Paddy, ihr Bruder, der spielt auch Didgeridoo. Allerdings muss man sagen, hören wir nicht auf dem Album, sondern nur beim bestimmten Mix ist es mit drauf.
Zu den Mixen kommen wir jetzt mit Dave. The Big Sky ist ja als vierte Single vom Album erschienen am 28. April 1986. Und dann gab es da aber auch noch zwei weitere Versionen. Und da ist das Didgeridoo mit dabei.
Auf der Single-Version ist das Didgeridoo mit dabei. Das Mixing war Kate Bush unheimlich wichtig. Sie hatte im Heimstudio, also im professionellen Studio zu Hause, so müsste man es ja eigentlich sagen, 48 Spuren zur Verfügung, zweimal 24 Spurbänder, die synchronisiert waren. Und sie hat ja diese Lagen und Lagen mit Overdubs in die Songs eingebaut. Und damit es nachher alles gut klingt, hat sie sich einen sehr angesagten Mixing-Engineer kommen lassen, nämlich den Australier Julian Mendelssohn, der kam aus diesem Trevor Horn-Stall von Sam West Studio. Der war also sehr eng verzahnt. Der hat auch Frank Goes to Hollywood und Propaganda und sowas gemischt aus der Zeit. Aber auch Nick Kershaw, die Pet Shop Boys, Level 42, ne, da sind wir auch bei dem, hatten wir auch eben gerade eine Verbindung, hatte am Regler gesessen. Also alles groß, aus heutiger Sicht immer noch großer 80er, groß klingender 80er Pop. Und Kate Bush hat sich auch auf seine Remixe eingelassen. Für The Big Sky gab's den Special Single Mix. Ich spiele euch mal den Anfang von der Albumversion vor. Und nach dem Wusch dann den Anfang der Single. Achtet mal auf die Snare, die elektronische, die da von der Lin Drum erst durchläuft und dann nicht. Das ist mehr nicht drauf. Also am Anfang der Single hat der Julian Mendelssohn die Snare rausgenommen. Die kommt dann im Refrain später auf der Single. Später gibt es dann subtile Unterschiede in der Single-Fassung. Das ist ganz interessant, weil du die Gitarrenarbeit erwähnt hast. Die ist dann in der Single von der Kate, hat sie sich gewünscht, stärker rausgemischt worden, damit man Alan Murphys rockige Gitarren besser hört, deutlicher. Und auch ihre Backing-Vocals sind ein bisschen, also wenn sie The Big Sky wiederholt, die hört man stärker. Meine Theorie ist, dass die fürs Radio, also es sollte rockiger und knackiger, wiedererkennbarer klingen. Noch deutlicher ist der Maxi-Mix anders, krasser. The Big Sky, da gibt's typische Dub-Teile, also Sachen, die im Mix normalerweise verschwinden und die dann absichtlich nach vorne gezogen werden, meistens instrumental. Hier hört mal. Dann fällt der Mix so ein bisschen zusammen. Und den Groove
schöner
vom
Bass,
ja, kann man schön genießen. Also ist ganz klar auch für die Tanzfläche angelegt.
Naja, es gibt ja auch immer unterschiedliche Wolkenkombinationen da oben, ne? Also, das ist ja also, das Thema von diesem Song.
Mich hat immer überrascht, dass die Kate das überhaupt zugelassen hat, bei all ihrer kreativen Kontrolle, dass es diese unterschiedlichen Mix überhaupt gibt. Und ich glaube, der Julian Mendelssohn hat ihr gesagt, Kate, das ist wichtig für den Markt. Die DJs wollen sowas haben, die Radios finden das gut, die Fans sammeln sowas. Und auch für die anderen Singles, also Running Up That Hill, Cloud Busting und Hounds of Love, gab es tatsächlich auch Extended Mixe und alle der Julian Mendelssohn gemischt, aber The Big Sky war da als Tanzbuster-Song einfach unheimlich gut geeignet dafür.
Wir bleiben am Himmel, ein Song mit einer anderen Himmelsgeschichte, der mich wirklich auf eine gewisse Art die letzten Tage wahnsinnig fasziniert hat. Ich kann mich da auch sehr für begeistern, für so Himmelsgeschichten. Es geht um die Regenmaschine, die Erfindung des Cloudbusters in Cloudbusting. Cloudbusting, wir bleiben mal bei der Geschichte, Stefan. Dieser Song, ja, basiert tatsächlich auf einer wahren, verrückten, interessanten Geschichte.
Wieder mal ein Buch, das sie zufällig in einer Londoner Buchhandlung entdeckt hat. Ein Buch von Peter Reich, The Book of Dreams. Und da geht es, also Peter Reich, der ist der Sohn eines berühmten Psychoanalytikers, Wilhelm Reich. Und dieser Wilhelm Reich, der experimentierte viel mit seltsamen Dingen, driftete dann später irgendwie so ein bisschen ins Esoterische, Verrückte ab, immer mehr. Und eine seiner Ideen war eben diese Regenmaschine, der Cloudbuster, und mit dem dann Vater und Sohn zusammengingen und versuchten, Regen zu machen. Es soll auch mal gelungen sein, aber die Wissenschaft sagt, das war dann
Zufall.
Zufall. Aber egal, das will ich jetzt, ich will eure Fantasie da nicht einschränken. Problem war dann, dass ein Mitarbeiter von ihm wohl diese Akkumulatoren über die Grenzen der US-Bundesstaaten hinweg transportiert hat. Das war ihm verboten. Und deshalb wurde Reich 1956 zweijährige Haftstrafe verurteilt. Ist dann tragischerweise 3 Monate später im Gefängnis an einem Herzinfarkt verstorben. Sie hat auch Peter Reich gefragt, ob sie das aufnehmen kann, das Thema. Es geht ihr Kate natürlich nicht um den technischen Aspekt des Cloud-Busting selber. Für sie war es enorm wichtig, und das hat sie richtig mitgenommen, war diese Beziehung zwischen Sohn und Vater. Und auch diese tragische Beziehung natürlich, diese Beziehung, die dann nachher natürlich auch durch äußere Kräfte zerstört wird. Vater wird ja verhaftet, stirbt, das Kind bleibt allein zurück. Kinder, auch der ist das Verlangen, Kinder wollen eigentlich auch irgendwie ihre Eltern beschützen, aber sie sind keine Erwachsenen. Sie können das nicht tun. Und Kate tut das halt in ihrer Fantasie. Ja, also immer wenn ich dich höre, dann, immer wenn ich Regen höre, dann denke ich an dich. Also sie bewahrt ihn, also diese fiktive Figur, der Peter Reich natürlich im Buch, versucht diese Beziehung zum Vater dauernd aufrechtzuerhalten. Diese Vorstellungskraft von Kate Bush, das ist der Rückblick, diese ständige Erinnerung, ein Wunschtraum, mit dem Vater weiter zusammenbleiben zu können. Das hat sie fasziniert. Also klar haben wir diese seltsame Maschine und diesen seltsamen, verrückten Menschen. Aber es geht ganz, ganz stark um diese Kind-Vater-Beziehung. Und damit ist es ein ureigenes Thema auch von Kate Bush. Und natürlich ist es unglaublich, wir haben es eben gehört, um musikalisch ein bisschen noch mitzunehmen, dieses Cello-Staccato, das am Anfang wack, 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 badadab, badab. Und auch ein Song, wo sie direkt einsteigt.
Was auch rollt. Ne? Ja. Also für mich hat das sowas Rollendes. Da, 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 da.
Und es gibt auch kein Intro, sie steigt ein sofort.
Ja, und das ist auch so eine Schleife, aus der du auch eigentlich musikalisch fast schon gar nicht mehr rauskommst. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Weil wie sollst du da aussteigen? Wie bringt man im wahrsten Sinn den Song zum Anhalten? Kate hat am Ende eine Dampflok eingespielt, die immer langsamer wird, passt perfekt und praktisch die Musik, also diese Melodie, ausbremst im wahrsten Sinne. Wir hören mal rein. Da ist sie. Sie schleppt.
Und das Ding hört auf.
Und damit ist die Seite A vorbei.
Ich meine, dieses Sounddesign ist wirklich absolut genial. Weil wie kommst du aus diesem Minimalistic, aus dieser Schleife, aus dieser Melodieschleife raus? In der Tat, die einzige Möglichkeit, wir walzen es alles weg.
Ja, es ist aber schon ganz hart. Es ist schon ganz hart. Und sie selber hat das war jetzt nicht groß, wir brauchen eine Dampflok. Also man muss einfach mal realistisch, und das hat sich auch zu, es war eine Notlösung. Also sie hat das Ding einfach nicht zu Ende gebracht. Und sie hat gesagt, wenn ich den Schlagzeuger wegnehme, dann läuft mir das Cello irgendwo hin, wo ich nicht weiß, wo es hin will, nehme ich das Cello weg, habe ich noch dieses blöde Schlagzeug da stehen. Also muss ich irgendeine Notbremse ziehen und hat aus Notlösung diese Eisenbahn. Es war übrigens ihr Freund Del Palma, der den Dampf gemacht hat und der Fairlight-Mama das. Aber es ist ein tolles Ende.
Ich wäre gern dabei gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht im Studio.
Oftmals hier in den Meilensteinen auch Zufälle, die Großes bewirken, und da war es einfach eine Notlösung. Aber auch die muss man finden.
Wunderbar, wie diese erste Seite zu Ende geht. Wir sind durch mit der Seite A. Diese anhaltende Dampflok ist der Schluss. Die A-Seite ist rum. Jetzt kommt die B-Seite. Und die B-Seite hat es wirklich in sich. Es ist ein Konzept, eine kleine Mini-Oper bestehend aus 7 Songs. Eine zusammenhängende Geschichte. Kate Bush hatte hier praktisch einen Film im Kopf beim Komponieren, hat auch in einem Interview mal erzählt, dass sie aus dieser B-Seite eigentlich auch gern einen Film gemacht hätte. Dazu ist es aber bisher nicht gekommen. Das Konzeptstück trägt den Titel The Ninth Wave, eine Anspielung auf ein Gemälde von Ivan Iwasowski, mit dem er die Seefahrermythologie in Szene gesetzt hat. Es geht um eine gefährliche, immer wiederkehrende Welle, die man überwinden muss. Die 9. Welle eben. Bei Kate Bush geht es konkret mit dem Song los, A Dream of Sheep. Sie hat die Story selbst in Auszügen mal so zusammengefasst. Little Es geht um eine Person, die gegen den Schlaf kämpft. Sie treibt erschöpft im Wasser, hofft auf Rettung, doch die Nacht bricht herein. Sie weiß, dass sie ertrinken könnte, wenn sie einschläft, versucht wach zu bleiben. Doch sie gleitet in den Schlaf, was uns zum nächsten Song führt. Under Ice. Im Traum läuft sie Schlittschuh auf einem zugefrorenen Fluss, sieht eine Gestalt unter dem Eis und erkennt sich selbst, ertrinkend. Sie erwacht und hört Stimmen, die sie retten wollen. Freunde und Erinnerungen versuchen sie wachzurufen in Waking the Witch. Eine Stimme warnt. Hier ist ein Hexenjäger. Er will dich ertränken, ob unschuldig oder schuldig. Alles, was sie will, ist überleben und den Kopf über Wasser halten. In Watching You Without Me träumt sie sich nach Hause. Sie sieht ihren Mann am Kamin. Doch sie ist unsichtbar, nicht real. Sie kann ihn nicht erreichen. Hello, lady. I know your face well. Ihr zukünftiges Ich hat Angst und fleht sie an in Jig of Life. Ich bin dein nächstes Leben mit Kindern, einem Zuhause, Glück. Bleib am Leben, sonst verschwinde ich mit dir. Geschwächt erlebt sie in Hello Earth den Sturm noch einmal, als würde sie vom Himmel auf die Erde schauen, wo das Unheil angefangen hat. Endlich bricht der Morgen an, in Morning Fog. Die Nacht ist überstanden, Licht, Hoffnung und Dankbarkeit kehren zurück. The Ninth Wave erzählt also die Nacht einer Schiffsbrüchigen, vom Treiben auf dem Meer, Albträumen und dem nahen Tod bis hin zur Vision von Zukunft, kosmischer Erkenntnis und schließlich der Rettung im Morgengrauen. Was für eine Nacht, Stefan.
Ja, und es war wieder Kate, die einen Film gesehen hatte, bevor sie diesen Opus für sich schrieb, den sie, glaube ich, hatte ich mal gelesen, eigentlich sogar als komplettes Album umsetzen wollte. Aber es war, wie gesagt, durch The Dreaming war sie sich nicht sicher, kann sie noch mal irgendwie so ein Konzeptalbum als nächstes rausbringen. Ich bin froh, die Seite B bei vielen Fans eigentlich die Seite überhaupt auf dem Album, musikalisch gesehen. Und sie hatte diesen Film gesehen, Weltkrieg, ein Schiff gerät in Seenot und dann mussten die Leute alle von Bord, auch eine Frau musste von Bord und die trieb halt in der Rettungsweste, wir kennen das, wenn wir fliegen, dann kriegst du immer das Lämpchen, das sich automatisch anstellt, wenn wir ins Wasser fallen, mach sie keine Sorgen. Und das ist so das Einzige, was sie in dieser Nacht, wo sie im Wasser ist, blinken ein wenig Licht schafft und natürlich wird sie müde und das Wasser ist kalt und es kommt diese albtraumhafte Zustände, die du in Einzelheiten da beschrieben hast. Und das ist genau das, was Kate Bush tut. Sie hat Film, sie hat Bücher, sie hat Erfahrung und sie schafft es, diese Bilder für sich im Kopf weiter zu spinnen. Also sie schildert nicht das, was sie sieht, was im Buch steht, sondern sie spinnt sie weiter. Sie interpretiert Geschichten neu, die sie gelesen hat. Sie überträgt sie in ihre ureigene Fantasiewelt und die ist unglaublich, was sie für eine Fantasiewelt hat.
Und sie zapft ihre eigenen Urängste an, weil sie hat in dem Zusammenhang auch gesagt, dass das eine Urangst von ihr ist, von Wasser umschlossen zu sein.
Darum liegt sie ja in der eine Szene unter der Eisfläche. Da, ansonsten glaube ich, schafft sie es, Autobiografisches aus ihren Songs also auf den ersten Blick zumindest rauszuhalten. Also es sind ja mehr Fantasiegeschichten. Sie hat doch selber gesagt, sie sieht sich in erster Linie mehr als Autorin, denn als Sängerin oder Performerin. Sie nimmt uns halt mit auf diese fantastischen Reisen ihres Kopfes, ihrer Vorstellungskraft. Und ich glaube auch, dass sie ehrlich gesagt auch eine Aufschrift auf dem Kühlschrankmagneten zu einem tollen Text umformulieren könnte. Das ist, also sie hat eine so große Fantasie. Und ich glaube, das hat auch mit der Umgebung, mit dem Elternhaus zu tun, mit dem Hof, mit der Scheune, mit diesem Mystischen, was sich dazu tut, mit ihren Brüdern auch wieder. Mit Patty, der diese alten Instrumente hat. Ich meine, wenn du Bruder hast, der da in die Leier spielt oder irgendwo. Das ist ja so ein Fabelwesen, so eine mystische Umgebung. Das ist Irland, da erzählt man sich Geschichten. Musikalisch hat es ja immer noch diese Prog-Rock-Elemente von Pink Floyd, wo sie sich orientiert hat am Anfang, die sie so enorm weiterentwickelt hat. Und
David Gilmour stand ihr ja auch noch
als Mentor
mit Rat und Tat zur Seite.
Das ist ja auch verständlich, weil er das, glaube ich, auch gehört hat, was da passiert. Und es ist ja nicht nur so Rat und Tat. In Walking the Witch haben wir ja auch einen Hubschrauber, der ja so symbolisch die Seenotrettung ist, die auch toll gemacht. Sie ist völlig in ihrer im Halbschlaf, in diesem komischen Albträumen und du hörst, also du siehst einen Film, wie dieser Seenothubschrauber auf ihr, aber sie nimmt ihn nicht wahr. Und diesen Hubschrauber kennen wir, der stammt nämlich von Pink Floyd und den haben sie nämlich bei Another Brick in the Wall benutzt und sie durfte ihn sich höflicherweise ausleihen, weil sie hat überhaupt keinen guten Hubschrauber-Sound gefunden und den wollte sie unbedingt haben. Hören wir ganz kurz. Du hast im Hintergrund noch dieses, die Geschichte selber. Ist sie jetzt wach?
Es wird nach ihr gerufen.
Es wird nach ihr gerufen. Sie steht kurz vor der Rettung. Ich finde auch eine ganz tolle Szene innerhalb des Songs. Aber trotzdem bleibt sie weiter auf dem Wasser.
Das theatralische Komponieren.
Genau, sie ist so eine Art Katalysator.
Einen Song wollen wir aus der Suite, aus dem Konzeptstück mal besonders herausgreifen. Das Herzstück, Hello Earth, das hast du dir gewünscht, Dave.
Ja, das habe ich. Also es ist dieses epische Drama, das mir genau diese Kinobilder im Kopf erzeugt. Dann tauchen wir im Sounddesign mit dem Geräusch in so einem U-Boot so nah, Pings und Walgesang, dann noch rein ins tiefe Meer und nach all diesen Berg- und Talgeschichten auf der Platte, dieser Hammer-Song und dann kommt das. Achtung. Ein Satz auf Deutsch. Tiefer, tiefer, irgendwo gibt es in der Tiefe ein Licht. Was zum Henker ist das denn, habe ich damals gedacht. Wer spricht da? Ist das Kate Bush, die akzentfrei Deutsch spricht? Nee, auch es steht in Büchern teilweise falsch drin. Es ist die deutsche Freundin von ihr, die Gabi Zangerl war das. Die hat den Satz gesagt, aber sie klingt total Kate Bushian, muss ich wirklich sagen. Als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, kurz vorm letzten Song der Platte, da war ich fix und fertig. Ich war 15 oder so ich habe nicht gewusst, was mich da getreten hat. Also ich war wirklich körperlich seelisch wirklich am Ende. Irgendwo in der Tiefe gibt es ein Licht. Bevor sich dann alle Konflikte mit Morning Fog dann lösen, haut die Kate Bush dann nochmal so ein Mysteriumstorpedo, wo wir gerade beim U-Boot sind, raus. Ist es die Erlösung durch Außerirdische, wie beim Film The Abyss, der 89 rauskam? Ist es Gott? Ich rätsele seit 40 Jahren darüber. Es fasziniert mich seit 40 Jahren. Dieses irgendwo in der Tiefe gibt es ein Licht und ich merke, ich bin Mensch, ich bin wirklich Mensch, dass ich seit 40 Jahren auf einer Popplatte auf sowas körperlich und seelisch reagiere und das ist absolut großartig.
Ich würde dir weiterhelfen wollen.
Dann,
ich habe eine einfache, sie ist ja in dem Song, glaube ich, ja in der Übergangsphase zum Tod.
Also ja, das ist eine Theorie, die ich auch hatte. Aber
und sie betrachtet ja ganz klar, dreht sie aus ihrem Körper heraus und betrachtet die Szenerie aus dem Universum heraus. Also sie ist schon aus ihrem Körper herausgetreten. Und ich glaube, die Tiefe ist die Erde, die sie sieht. Und da ist das Licht, zu dem sie wieder zurückkehren will. Das war immer meine Interpretation, aber ich finde deine körperlich emotionale Vorstellung finde ich auch sehr schön.
Was ich sehr schön finde, ist, dass ihr mal ins Interpretieren kommt und nicht nur immer ich hier. Also, was bleibt? Was ist das Vermächtnis von
Hounds
of Love?
Heiliger Geist. Mein Dave hat schon angedeutet, ein zeitloses Album, das zeigt auch das Comeback mit Stranger Things. In Sachen Songwriting, Sounds hat das Album auf jeden Fall neue Türen geöffnet. Dinge, die noch nicht da waren, die Altes mit Neuem verbunden haben. ihre Stimme, die übrigens auf dem Album, finde ich, ein bisschen tiefer ist als vorher. Sie geht da ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Für mich gehörte das in... Schneid es raus, aber für mich gehörte das einfach in dieses ganze Horror-Grusel-Szenario einer Kate Bush, die dann, ich habe immer diese Szene, wo sie sagt, komm Mädchen, du bist doch meine Freundin, hast du nicht noch einen geilen Satz? Ja. Und dann sagt die noch dieses Licht und du denkst, was ist jetzt los? Das ist ja, so ein,
Nein, das geht, das, also diese...
Es geht tiefer,
Tiefer. Es war jemand anderes. Ja, okay.
Auf jeden Fall, aber es ist natürlich ihre Stimme, die sie wieder auf diesem Album perfekt einsetzt. Also die Range ist groß, die einsetzt. Es sind die Texte, die literarischen Referenzen, die filmische Umsetzung, die sie in ihren Videos hat mit Tanz und Schauspielerei, ist unglaublich. Und sie zeigt Frauen natürlich auch endlich mit diesem Album, wie sie sich in einer männerdominierten Musikgeschäft durchsetzen können. Sie ist spätestens nach dem Album, sie war es vorher schon, wird sie schon eine feministische Ikone einfach. Mhm. Und sie ist anders als Madonna, weil Madonna bedient sich zum Beispiel bei ihren Aufnahmen durchaus diesem Musikgeschäftapparat mit Männern, die sie zwar, aber sie hat gerade ihre Brüder an der Seite und den Rest macht sie eben alleine. Und sie ist vor allen Dingen eine der allerersten Frauen im Pop, die vollständig autonom gearbeitet haben. Und da hat sie auch ganz neue Maßstäbe gesetzt.
Es ist ihr absolutes Meisterwerk-Album und der Erfolg zieht sich auch daraus, dass ein Teil davon immer ein bisschen ein Mysterium bleibt, so wie Kate Bush selbst.
Was ein schönes Schlusswort. Danke Dave, danke Stefan. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Irgendwo in der Tiefe gibt es ein Licht.
Ja, bloß Nein. damit.
Noch einen Podcast-Tipp. Also, wer noch mehr Lust hat auf düstere Geschichten, Fantasy, mysteriöse Mordfälle, die tief in die Abgründe alter Märchen führen, der ist genau richtig bei den Kollegen von Grimms Märchen und Verbrechen. Die vierte Staffel gibt's jetzt in der ARD Audiothek.
Märchen und Verbrechen. Die Kriminalfälle der Brüder Grimm.
Unsere Ermittlungen als Aufklärer im Westfälischen Königreich führten uns in diesem und den folgenden Niederschriften unlängst gelöster Fälle in äußerst schauerliche und abgründige Gefilde menschlichen Tuns und menschlichen Seins.
Die Brüder Grimm Kriminalakten enthüllen die geheimen Fälle hinter den Märchen. Im Kaufunger Wald macht ein Holzfäller einen schaurigen Fund.
Das ist ja entsetzlich. Was um alles in der Welt ist hier geschehen? Das ist kein Werk von Menschenhand.
Die kopflose Leiche eines Mannes. Doch das ist nicht alles.
Ich frage mich, wie es möglich war, das Opfer so fein säuberlich in der Mitte entzwei zu hauen.
Die Brüder Grimm und ihr Team machen sich auf die Suche nach dem Mörder und geraten dabei selbst in Gefahr. Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm. Die neuen Kriminalakten 16 bis 20 und alle Folgen der bisherigen Staffeln exklusiv in der ARD Audiothek.